Verehrtes Publikum, ich danke euch für eure Konkurrenz, für euer Zusammenkommen hier und heute. Es wird ganz warm und wohlig hier zumute, als würdet ihr hier physisch vor mir sitzen, im Halbkreis um mich versammelt und auf meine Geschichten lauschend. Ja, blühe im Glanze dieses Vaterlands oder blühe im Glanze dieses Glückes, Deutschland, ja, wie auch immer, das ist ja überhaupt nicht mein Vaterland, aber gerade eben habe ich nur die wunderschönen Rapsfelder hier gesehen und wie alles blüht und die Insekten zirpen und da dachte ich dann doch, jawohl, Deutschland ist am Blühen. Es ist doch auch was Schönes, hier zu sitzen und hier sein Mikrofon auszupacken, mitten in der freien Natur. Und ich mich wieder geflüchtet habe, nachdem diese Folge von vor 3 Tagen nur mit dem Ansteckmikro, mit dem Headset, mir so gefallen hat. Und ich muss weitere Mikrofone erwerben oder testen, meine ich, die ich mir wirklich anstecken kann und sicher sein kann, weil gestern ging ich dann wieder hinaus, im vollen Bewusstsein, jetzt eine gloriose Folge, Tischlein deck dich, 150, soll das hier dann übrigens sein, aufzunehmen, aber jedenfalls gestern, und da hat es dann einfach nicht geklappt, die Tonübertragung hat gemangelt und ist einfach mittendrin ausgefallen. Und ja, das hat sich dann aber nicht schlimm angefühlt, da ist es ist generell so im Leben, in der Liebe, im Lieben, da muss man lernen und muss auch schmerzhafte Erfahrungen verkraften und Verluste, so wie dieses Tonmaterial mir schon damals, zum Beispiel in Folge 114, verlustig gegangen ist, was mich so aufgeregt hat und mich zu gewissen Verschwörungstheorien auf die Spur gewisser Geheimdienstverstrickungen gesetzt hat damals. Und dieses Misstrauen gegen diese Podcast-Mikrofon-Herstellerfirmen konnte ich immer noch nicht ablegen. Aber vertraue ich hier trotzdem eigentlich weiter dem gleichen Mikrofon Rode. Aber ja, wie gesagt, ich brauche ein Ansteckmikrofon. Und das ist das Wichtige, die Produktionsinfrastruktur. Nämlich genau, dass der Arbeiter alle Arbeitsmittel hat und vor allem die Arbeitslust. Aber die Arbeitslust, natürlich ist es auch möglich hier und ist ja dann ein Luxusproblem. Ich habe hier so ein schönes Tischmikrofon hier mitgenommen. Aber um hier wirklich, um hier wirklich auf und ab zu wandern, wirklich beim Denken auch noch zu gehen und so die Muskeln in Bewegung zu setzen, glaube ich, da bräuchte ich dann dieses Ansteckmikrofon. Genau. Und man braucht einfach auch einen gewissen Reichtum, eine Sicherheit, einen Hügel, einen Berg, auf dem man stehen kann und die Welt unter sich überblicken kann. Und daher fühle ich diese große Verantwortung auch als Kommunist, weil ich weiß, ja, diese unterjochten Proletarier, die diesen Hügel nicht haben und die diesen elterlichen Wohlstand, aber nicht nur Wohlstand, sondern auch einen gewissen Blick auf die Welt und eine Distanz, eine Souveränität. Aber damit kommen natürlich auch andere ungute Kampfelemente in dieser Aufstiegs- oder Abstiegsgesellschaft. Aber jedenfalls meine ich hier, ich spüre dieses Gewissen, diese Verantwortung gegenüber dem Kommunismus, dass ich es wirklich aus mir rausholen muss, auch weil ich diese Privilegien habe. Und wie soll ich sie nutzen? Es wird ja nichts bringen, den ganzen Reichtum wegzuschmeißen oder zu spenden, zu verschenken. Damit ist auch niemandem geholfen und der Kapitalismus nicht abgeschafft. Und das ist wirklich, genau. Aber in Podcast-Mikrofone muss ich investieren. Da wollte ich mich dran erinnern. Genau. Und sich nicht immer diesen Konsumismus auch vorwerfen und denken, mein Gott, was konsumiere ich für viele Produkte und nachher landet alles auf dem Müll. Und ja, so ist nun mal unsere menschliche Natur. Und diese Natur ist natürlich auch geschädigt und vollkommen außer Rand und Band im Kapitalismus und wird ja genau da auf die Spitze getrieben und getriezt, dass wir so kaputt werden und uns kaputt fühlen und denken, jawohl, nur eine neue Ware, nur der Griff nach dieser Ware kann einen komplett machen. Aber wie Hux schon sagte, das Dümmste, was man dem Imperialismus, diesem westlichen Liberalismus, Imperialismus der westlichen Länder vorwerfen kann, ist ja, dass er eine Konsumgesellschaft ist, weil das ist das einzig Positive am Leben hier in Deutschland. Und gut, neben den Bäumen und den Blümchen, die blühen, ist es das Positive, verdammt nochmal, dass wir hier genießen können und Waren konsumieren können. Ja, auch wenn es nur Warendreck ist und in dieser Warenform ganz ungut, weil man immer der Konkurrenz auch gegen die anderen Proletarier damit ausgesetzt ist, dieses Mikrofon, das ich mir hier leisten kann. Das ist auch irgendwie eine Waffe gegen euch. Aber das ja sowieso im Podcast will ich euch ja zu Leibe rücken und vor allem nicht nur den Männern, sondern generell jetzt universalistisch gedacht heute. Ich will kreuz und quer euch die Leute ausspannen und was auch immer. Frauen, Männer, binär, nicht binäre, queere Leute. Jeder, der laufen und gehen oder was auch. Oder natürlich auch körperlich beeinträchtigte Leute sind in meinen Augen alle gleich und gleich begehrenswert und ich will euch aber gleiche Gewalt, gleiches Recht für alle, gleiche Gewalt antun. Aber ja, das ist ja eine wirre Einleitung, aber ich lasse nun meinen Geistesfluss freien Lauf, weil ich mir heute viel vorgenommen habe. Also es ist 150, ja, es ist schon wieder eine Jubiläumsfolge. Wow, hätte nicht gedacht, dass ich es so weit bringe. So alt werde als Podcaster. Ich weiß noch nicht mal, wer ich jetzt bin. Bin ich der größte Podcast im Universum? Ja. Aber heute fühlt es sich schon so an. Wow, wie habe ich das geschafft, hierher zu kommen? In diesen Wald vor allem. Und ich muss hier also enthüllen, an welchem speziellen, wundersamen Ort ich hier sitze. Beziehungsweise mich mal gerade besser aufstelle und hinstelle. Um hier sicher zu gehen, um hier noch eine neue Spannkraft in meine Worte reinzubringen. Ja. Dieser Ort ist ein sehr gemütlicher Ort und er nennt sich mit dem lateinischen Namen Arboretum, was so viel wie Baumpflanzung heißt. Und hier sind Bäume aus der ganzen Welt, aus Afrika, aus der Türkei, Mittelasien, Fernes Asien, Ostasien, China, Australien, ja, Nord- und Südamerika. Ich glaube jedenfalls, hier gibt es viele Bäume, nur, wer reitet da vorbei? Bäume gibt es viele, und Sträucher und Zedern und was weiß ich alles, aber vor allem gibt es auch schöne Bänke hier, die der Förster oder wer auch immer reingesägt hat in Baumstümpfe. Und wow, da ist ein neuer Stuhl, habe ich gesehen, das ist wie ein Thron bei Game of Thrones, das ist der Eisenthron dort drüben und dort sind ein paar Bänkchen und dort ist noch ein Baumstamm zu einer Liege gesägt, auch wenn sie nicht so bequem ist, ist das ja doch ein heimeliger Ort, der mir auch so ein Gefühl von Heimat gibt, obwohl ich auch immer diese Sehnsucht nach der Ferne habe, ganz ferne zu sein, vor allem von den elterlichen und vaterländischen Moralrichtlinien und Richtschnüren. Mein Gott. Ja, und ich mache heute einen langsamen Einstieg. Ich weiß nicht warum, weil ich einfach auch lange durchhalten will oder warum auch immer. Ich kann mir auch wirklich keinen Halt mehr geben, kein Ziel mehr festlegen für mich. Außer halt zu podcasten, ja, außer das. Das ist jetzt mein Ziel, was ich ganz klar ausdrücken will. Ich will nochmal Bezug nehmen auf Folge 100. Ja, liebe Arbeiterklasse, ich bahn euch den Weg zu euren Lüsten und Gelüsten und Trieben. Und jetzt lasst mir aber auch mal freie Hand da, bitte. Ich muss da in eure Psyche auch eingreifen. Ja, aber liebe Arbeiterklasse, wie kann ich euch denn am besten helfen, zur Seite stehen in dieser brutalen Welt der Klassenkämpfe oder der fehlenden Klassenkämpfe, der fehlenden Bidirektionalität? Der Klassenkämpfe, genau. Es geht nur in die eine Richtung. Von der Bourgeoisie geht die Gewalt aus gegen uns Proletarier und wir werden unterjocht und ja, dass man sich selbst dann schon schlecht fühlen will, wenn man sich eigentlich gut fühlen könnte, wie ich, wo ich eine Arbeit habe, wo ich mich glücklich fühle, einfach wegen der Arbeit und auch in der Liebe irgendwie glücklich, obwohl es jetzt eine schwierige Konstellation ist, eine wirklich mehrschneidige, mehrdeutige. Situation ist, und aber trotzdem ich mich eigentlich glücklich fühle und fühlen kann in meinem Leben. Aber ja, diese Arbeiter werden unterjocht und so viele arbeitslos gehalten und so verstümmelt an ihrer Seele, im Körper und ihrem emotionalen Empfinden, dass also auch ich da nicht mehr glücklich werden kann. Aber liebe Arbeiter, ich sag euch doch hier, liebe Werktätigen, liebes schaffendes Volk, oder auch wenn ihr euch zum müßigen Volk zählt, auch dann, selbst wenn ihr euch zur Bourgeoisie zählt, sage ich euch, ja, ich will euch zur Seite stehen. Wir müssen alle gemeinsam den Weg dorthin finden zur Revolution. Und die Bourgeois-Vertreter müssen wir natürlich gesondert irgendwie beaufsichtigen und ein Auge auf sie werfen, aber ja trotzdem mitnehmen und auch in ihnen unsere menschlichen Brüder und Schwestern sehen. Und ich glaube, ich kann euch am besten damit dadurch helfen, dass ich immer weiter podcaste. Jetzt kommt hier der Wind auf, der Wind, der bläst in mein Segel und ja, bläst mein Podcast-Boot fort. Vielleicht, ja, ich will eine Reise machen um die ganze Welt, egal was, oder hier bleiben. Aber Hauptsache immer weiter podcasten. Das ist das Eigentliche für mich. Und jetzt habe ich ein bisschen, ja, dieses Tempo auch sacken lassen, das ich da letztes Jahr hatte, so. Das, in diesem Halbjahr eigentlich von März bis November, als dieser Schub, ja, dieser Schub wie bei einer Rakete irgendwie, die losfliegt, der wurde mir dazu teil, als ich wieder landete auf meinem Mutterland, Deutschland, nach der Reise nach Argentinien. Jetzt habe ich dieses Tempo ein bisschen rausgehen lassen und fühle jetzt aber, ja, jetzt muss ich es wieder langsam stetig aufnehmen, aber überhaupt die Lust zu verstetigen und in stetige Bahn zu lenken, das ist ja das Diffizilste vielleicht am Leben. Und da denke ich auch an Jan Frodeno, was er da meint im Aufwachen-Podcast, ja, ja, dass sich das Training halt irgendwie so anfühlen muss, dass der Aufwand möglichst gering ist, diese Schwelle zu überspringen, zu sagen, ja, jetzt muss ich es halt machen. Und ja, selbst für ihn als Triathlet ist es doch immer ein bisschen unangenehm rauszugehen, Fahrrad fahren, so wie auch ich jetzt hier hoch mit dem Fahrrad gebuckelt, geackert bin. Aber dann am Ende ist man ja doch was gemacht. Aber wie schafft man das, dieses Training immer weiter einzubauen? Und dass die Schwelle ganz niedrig ist, dass sich anfühlt wie eine große Lust, wie die Lust nach einer Zigarette vielleicht. Das fühlt sich ja auch einfach an, der nachzugehen dann. Und genauso kann man dann der Lust nach dem Triathlon-Training nachgehen. Und hier möchte ich euch das also ins Stammbuch schreiben oder in die Ohren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr sollt profitieren von meiner Podcast-Lust. Und ich verspreche euch das hier in die Ohren. Ja, und was ich euch dazu noch verspreche, sind 18 Texte, 18 volle Texte. Bis Ende des Jahres möchte ich einfach dahin kommen, weil nach dieser grandiosen Episode Me and My People, da hatte ich so das Gefühl, ich kann jetzt ja in jede mögliche Richtung gehen, ich kann dies, das machen oder vor allem zu einem berühmten Schriftsteller werden und dort viel Geld verdienen. Und wow, da hatte ich wirklich das Gefühl, auch so außer mir zu sein und auch... Ja, deshalb diese Episode erstmal sacken lassen. Aber jetzt wird einem ja so klar, so irgendwie, naja, schön und gut. Das ist ja auch schön und gut. Das kannst du ja auch nur. Warum soll ich mich immer danach richten, nach diesen kapitalistischen Strukturen, die uns unterjochen sollen, und ich soll meine Produktion danach ausrichten, dass ich dieses Produkt danach da eingießen kann bei irgendeinem Verlag, in seinem Verlagswesen. Und ja, oder selbst wenn ich in einem eigenen Verlag drucke, aber ich bin in diesen Strukturen drin und ich bin eigentlich auch so, ich will nur so möglichst spontan, möglichst frei sein und mich frei machen von allem Autoritären. Und deshalb sage ich das, ich glaube, es ist eine bessere Idee, sich darauf einzustimmen, zu sagen, komm, ich hau diese Texte, die ich für so vollendet halte oder unter die ich jedenfalls meinen Namen setzen will und auch meinen, ja, Schriftsteller, meine Reputation da einfach einsetzen will, ja. Diese Texte kann ich einfach in den Shownotes publizieren. Ich glaube, da gibt es keine Zeichenbeschränkung oder so. Oder wenn, dann werden wir die irgendwie umgehen. Und ich sage euch, dass 18 Texte jetzt bis Ende des Jahres, weil ich habe das Gefühl, auch erwachsen werden zu wollen, genau dadurch, dass man nämlich schreibt und dass man diesen geschriebenen, ja, wie bei Kron, eine Planung vielleicht, irgendwie eine eigene Kraft vielleicht, dadurch, dass man sagt, ja, das habe ich jetzt gemacht und das ist dann auch mal abgeschlossen. Ich will nicht an einem ständigen Work in Progress so arbeiten, wo ich immer nur die neuesten Ideen und Anfänge und Enden reinkotze, sondern es muss wirklich wenigstens mal diese Zeit investiert werden. Und ich glaube, ich habe schon so viel in den Schubladen, diese 18 Texte, die könnte ich eigentlich locker zusammenbasteln aus irgendwas, irgendwo hier da rausschneiden. Aber man muss es halt doch machen, meine ich. Und das ist es. Man muss einfach irgendwo diese Form finden und das in diese Schubladen einordnen. Und ich verspreche euch das also in die Hand. Diese Texte werden wir nennen, wie auch immer, die 18 Erwachsenentexte. Erwachsenentexte. Da macht euch auch was gefasst. Also dieser Name, der scheint ja schon in eine eindeutig zweideutige Richtung zu deuten. Und da wird es um Adult-Themen gehen. Adulterio auf Spanisch auch. Ehebruch, ein schönes Wort. Das auch mit dem, ja, Ehebruch. Etwas, was vielleicht nur Erwachsene tun können. Und tut mir ja leid, liebe Liebhaberin, vielleicht was ihr, wie sich meine Worte dann anhören, da ist dann dieser Schmerz, dieses, wie beim Sex, ja, da kann es ja auch manchmal wehtun, wie ich meinte, physisch vielleicht eher für die Frauen und psychologisch aber eher eine Belastung für die Männer, dieser Gedanke und diese Ausführung des Sex. Und ja, es ist aber schön und es kommt aber immer auch irgendwie dieses Dunkle und Schmerzhafte dazu und es tut mir leid, aber diese Folgen hier sind also für euch alle, liebes Publikum, meine Liebhaberin natürlich im Besonderen, aber ich sag mal in dem Sinne einfach, dass ich weiß, ich kann der beste Mensch sein, der ich sein kann, aber ja, wenn ich podcaste halt, das gibt mir diese Kraft, diese Struktur im Leben und ja, das muss ich dem auch einfach treu sein und da weitermachen und mich da an mein gesamtes Publikum wenden. Und genau diese Folgen, die sich nur an eine spezielle Person wenden, die haben auch mal ihre Berechtigung und sind wunderschön und so, aber sie können eigentlich per Definition nie so gut sein wie eine offizielle Folge, weil ich meinte, dieses soziale Band, diese Spannkraft, diese Bidirektionalität, die einem dazufließt von den anderen und eurem Druck, ja, die ist da eben nur gegeben, wenn ich mich ans Gesamtpublikum wende, an euch alle und euch alle zu diesem gesamtsozialistischen Sexzusammenhang einlade. Und ich will hier einfach noch das klar sagen, dass mit den Texten, ja, das verspreche ich euch so, oder mir lege ich das auch vor als Aufgabe, woran ich mich messe, ob ich gescheitert bin oder Erfolg habe im Leben. Aber ich sage mir auch, hey, nimm's nicht zu genau damit, denn meine eigentliche Aufgabe ist nur zu podcasten. Und das habe ich damals auch noch nicht so ganz verstanden in Folge 100, weil ich da auch darüber redete, ja, meine Schreibversuche, die müsste ich mal ordnen und ich schreibe hier immer so viele verschiedene Texte, kreuz und quer, Querleser und auch Querschreiber bin ich ja. Und ich muss da einfach Struktur reinbringen und da was zu Ende bringen. Und das stimmt ja auch, meine ich nur, ich nehme das zu wichtig in dem Sinne, dass ich glaube, dass ich damals glaube und auch die ganzen letzten Monate immer glaube, dieses Schreiben wäre so das Wichtigste für mich. Und nein, das ist es aber gar nicht. Das Podcasten, das ist das eigentliche Kunstmedium, in dem ich mich schon so weit gebildet habe, schon so weit bin und wo ich fühle, ja, da bin ich auch weiter als beim Schreiben. Auch wenn das Schreiben eine andere Kraft hat, eine andere Quelle der Inspiration ist, sich Schreiben auch nochmal eher wie Sex anfühlt. Auch das Sprechen, ja. Aber ich meine, das Schreiben, das hat noch eine andere Kreativkraft. Da holt man noch was hervor aus anderen Tiefen. Und hier ist es, weiß auch nicht, schon eher so präsent im Halbbewusstsein beim Sprechen. Aber beim Schreiben, da kommt was aus ganz tiefen Quellen hervor, habe ich das Gefühl, aus ganz tiefen was. Ja. Und trotzdem, das Podcasten ist aber für mich wichtiger, ist das Wichtigste. Da bin ich jetzt auch schon so weit. Das, ja. Genau. Und ja, und deshalb ist das mit dem Schreiben, das ist sowas nebenbei, das hilft mir auch, die Balance zu bewahren. Ich brauche verschiedene Standbeine Und vor allem auch mit der Liebe überhaupt fähig zu sein, diese Liebe zu schenken. Dazu braucht man eben auch diesen Platz, wohin man sich zurückziehen kann. Und für mich eben ja die Lohnarbeit einerseits, aber auch dann diese private Kreativarbeit. Aber dieser private Raum, den will ich eben auflösen, weil das Private hat natürlich mit dem Bourgeois, der Bourgeois-Welt zu tun, dass wir die anderen privieren wollen. Privé auf Französisch, die anderen abschneiden oder ja, denen das entziehen. Wir wollen denen unsere privaten Lustmittel entziehen. Und deshalb finde ich das mit dem Privaten, dieses Wort, ja, für mich ist da schon ganz klar, dass ich da was auflösen will, dass ich dieses Private nicht so geheim halten kann und es deshalb auch was Richtiges hat mit dieser ganzen Veröffentlichung meiner Liebesgefühle und Liebesdiskurse. Aber irgendwann muss das Private auch mal privat bleiben, ja. Aber da bin ich eben im Prozess und so wahr mir Hegel helfe, sage ich hier also, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe mich leer gequatscht erstmal für meinen Anfangsdiskurs hier und ja, gieß mir am besten mal ein bisschen Mate auf oder nimm mal einen Schluck Wasser und sag euch, ja, ich schaue mir vielleicht mal die Bäume an und lasst euch nicht immer so sehr berieseln, ne Leute, ihr kommt, ihr habt mich ja wieder, ja, ihr wollt immer ein Stück von mir, ihr wollt euch auch nur berieseln lassen, aber wie mir meine Mutter schon in der Kindheit sagte, hey, lass dich nicht zu sehr berieseln, weil damals hörte ich immer diese TKKG oder Fünf-Freunde-Kassetten aus der Bücherei. Ja, damals gab es noch Kassetten. Es war eine schöne Kindheit noch vor den Handys und so. Vielleicht die letzte Generation, die noch so eine reine Kindheit haben konnte. Und meine Mutter machte mir das aber auch immer schon klar, dass man überall eine Abwägung, eine Balance haben muss. Und natürlich ist es schön, mal das eine oder andere Medium zu genießen, aber lass dich auch nicht zu sehr berieseln. Und so sage ich es euch. Also auch, liebe Leute, auch ihr habt doch ein Leben und geht mal raus, da schaut euch die schönen Bäume an, vor allem jetzt im Frühling. Die Rapsfelder sind am Blühen. Deutschland, das Mutterland blüht. Und ja, dann nehme ich mir hier nur eine kurze Pause mal, um aufzutanken. So, da wäre ich wieder und möchte euch noch kurz sagen, das ist wirklich ein astreines Studio, was ich mir jetzt hier aufgebaut habe. Hier sind zwei Baumstümpfe, die hier beide aus derselben Baumwurzel rauswachsen und sind hier schön auf Brusthöhe abgeschnitten, dass ich hier wirklich ja einfach perfekt im Stehen podcasten kann und hier mein Laptop und mein Mikrofon aufgepflanzt habe. Und jetzt möchte ich nur noch kurz darauf verweisen, dass ich mich nicht als Deutscher fühle, als Teutone, wie vielleicht ihr, weil gerade wurde mir auch klar, als ich nochmal durch dieses Arboretum wanderte, dass dieser Teil ja Teil des römischen Imperiums war und hier irgendwo der Limes war, aber jedenfalls nördlich. Also ich befinde mich hier noch auf dem römischen Gebiet und mein Opa zeigte mir mal in einem kleinen Dorf, wo er wohnt, dass dort früher eine römische Handelsstraße war und er hat schon allerlei Münzen und ja Scherben, Bruchstücke jedenfalls dort gefunden auf den Äckern, wo er immer wieder durchgepflügt ist, denn nachdem der Traktor dort durchgepflügt ist, weil er eben wusste, dass dort diese Römer früher zugange waren und er da noch ihre Spuren auffinden wollte. Und wow, denke ich mir, ich bin auch Teil dieses Reichs, fühle mich heute in dieser Verbindung auch um von diesem ja, eher dumpferen, teutonischen Charakter vielleicht wegzukommen. Pflanze ich meine Ahnenlinie einfach imaginär dorthin bis, ja, bis nach dort eben. Und das ist ja nicht genetisch genetisch gemeint, weil meine Vorfahren ja sowieso dann von irgendwo anders eingewandert sind. Mein Opa auch aus Tschechien, aber einfach kulturell, dass man hier fühlt, jawohl, hier spüre ich eine gewisse südliche Kraft. Hier ist auch vielleicht noch ein Quäntchen wärmer als im Rest von Deutschland. Und hier spüre ich einfach, hier bin ich näher an Rom. Und dieses Reich hat auch mal das umfasst. Und ja, was war das für ein Riesenreich? Und auch für eine Riesenkorruption natürlich. So viele Völker unter einem Dach. Die Nordafrikaner überall, die Spanier, Franzosen, Engländer. Also alles irgendwie einverleibt. Und dann aber natürlich brechen da immer wieder Aufstände aus und Gebiete brechen weg. Und diese korrupten Kaiser und herrschenden Klassen überhaupt. Aber trotzdem sage ich, das ist doch was Schönes. Es ist nicht alles das Gleiche. Der heutige Imperialismus oder der Faschismus von Hitler, das ist nicht das Gleiche wie ein für damalige Verhältnisse sehr fortschrittliches Projekt der Zivilisation wie Rom. Und auf diesen Schultern stehe ich also hier auch. Und wo wir gerade von Rom sprechen, da kam mir nur gestern das in den Sinn, was Peter Hacks also schrieb über Goethe, dass er in den Frauen so zarte, holde Schwestern sah. Ich habe das Zitat jetzt leider nicht parat, aber das wäre wichtig, aber es ist auch egal, weil ich habe diese Empfindung nämlich genauso. Das sind so zärtliche Wesen und zerbrechlich und ich will sie gar nicht anrühren. Deshalb sagt der Hacks, also dass Goethe gar keinen Sex hatte, bevor er die italienische Reise gemacht hat und dort also nach Rom gekommen ist. Und das war also dann im 18., 19. Jahrhundert, ja, Ende des 18. Jahrhunderts wohl ungefähr, diese berühmte italienische Reise von Goethe. Und da wollte er es dann wohl doch auch mal wissen. Und das ist für einen Mann natürlich immer eine schwierige Frage, wie ich vorher schon anklingen ließ. Ja, und war dann ganz überrascht, laut Hax, dass er es ja doch konnte, nämlich als er in Rom in ein Freudenhaus ging und in ein Prostübel oder Bordell. Und ja, der war überrascht und seit da hat es dann vielleicht geklappt. Und er hatte ja auch diese neurotische Beziehung mit dieser Charlotte von Stein, worüber Hax dieses eine sicherlich wunderbare Werk geschrieben hat, das ich jetzt noch nicht durchlesen konnte, aber mir eben auch schon bestellt und konsumiert habe, in dem Sinne, dass ich es im Regal stehen habe, dieses Werk, wie heißt das nochmal, wie auch immer, jedenfalls über Charlotte von Stein und Johann Wolfgang von Goethe. Ja, und so geht es mir also auch, dass ich mir denke, mein Gott, es wäre doch so schön, mit diesen Frauen zu reden. Und da wie Goethe, also damals war es ja auch noch einfacher, alles mit der Galanterie, mit den Umgangsformen war alles noch formeller und man wusste, was zu tun ist, wie man einer Dame in den Mantel zu helfen hat und wie die Tischmanieren sind oder wie man ihr den Mantel abnimmt und wie man auf dem Ball tanzt. Ja, das waren noch wirklich einfache Zeiten. Und ich sag da, also meiner geliebten Winter, dass ja, es ist nicht ganz, ich weiß nicht mal, es ist das, dass ich nicht weiß, was du willst, ne? Und ich kann dir oder euch allen von diesen drei Frauen das nur sagen, dass ihr diese ganz besonderen Wesen für mich seid, die jetzt wirklich, auf die sich jetzt so mein Fokus richtet, wo ich sage, ja, wahrscheinlich muss man da auch wirklich aber dann mal andere weiblichen Wesen bewusst ausblenden und ganz aus dem Sichtfeld auskreuzen, weil es ist zu schwierig auch, sprich, aber trotzdem, es darf nicht verloren gehen, sprich, irgendwie diese Bindung, das ist was ganz Heiliges und das mit dem Sex und dieser vulgären Lust, das grätscht dann noch dazwischen immer und das grätscht mir irgendwie zwischen die Beine und ich weiß nicht, was ist das nochmal, aber es wäre doch eigentlich so perfekt, mit euch zu reden und Zeit zu verbringen oder zu wandern oder hier im Arboretum die Bäume durchzugehen und anzuschauen. Ja, das wäre so das Eigentliche, denke ich mal, oder auch mal auf den Baum hochzuklettern. Wie ich es mit meiner Ex-Freundin machte in Argentinien, da war ein schöner Park und da sind wir mal hochgeklettert und wow, war das ein schöner Abend, weil wir dann da oben saßen und uns Geschichten erzählten. Und ja, genau das meine ich einfach, das ist diese wahre Intimität. Intimität, von der auch Eva Illus viel schreibt, auch wenn ich ihren Schreibstil eigentlich sehr kalt finde und sehr widerwärtig geradezu, möchte ich sagen. Also so über die Liebe zu schreiben, das hat schon was von einem Terrorakt, von einem wirklichen Akt der Verzweiflung, wodurch sie auch nur vielleicht aussagt, in was für einem verzweifelten Zustand wir hier sind. Und genauso empfinde ich es ja auch, dass es wirklich ganz verzweifelt ist. Ich kann mit Nein nicht den Weg freibahnen oder vielleicht für mich, aber das ist dann auch eigentlich schade, dass die Volksmassen, es sind nicht nur meine Freunde, sondern auch die Freundinnen oder potenziellen Freundinnen meiner Freunde, meine männlichen Freunde, jetzt meine ich, alle sind ja so unterjocht und es ist gar nicht so sehr diese Differenz der Position zwischen Mann und Frau, sondern wir alle sind da eingefangen in diesen starren Strukturen und vor allem jetzt im Imperialismus, im Liberalismus, wo alles frei wieder in die reaktionären Bahnen abdriften darf, man sich einfach frei so viel schämen darf, wie man will und so viel verantwortlich fühlen darf für die freien Fehlschläge und brutalen Misserfolge, die man sich da anlastet in der Biografie. Aber ja, was ist diese Biografie, dieses wachende Auge des großen Anderen? Ich sage euch hier, im Wald fühlt man sich noch ganz frei, also im Wald, ja, der gibt mir einfach immer eine gewisse Kraft. Das kann ich deshalb nur empfehlen und vielleicht kommt euch das ein bisschen esoterisch vor, euch neurotischen Großstadtmenschen, aber nein, so ist es nun mal hier im Schwabenländle, sind wir auch esoterisch, das sagte Stefan ja, auch so abfällig hier, als würden hier lauter Esoteriker hausen, aber deshalb, ich will mich daher auch diesen Blick der anderen anpassen und sagen, ich bin tatsächlich genauso oder noch schlimmer esoterisch. Diese Esoterik, genau, man lebt in der eigenen Bubble und deshalb macht es Sinn, auch wieder auf Englisch zu wechseln. Liebes deutsches Volk, dass manche Sachen, die sind auch zu scharfkantig für eure dumpfen Ohren, für eure dumpfen deutschen Ohren und ja, das möchte ich euch ins Stammbuch schreiben. Ihr solltet euch nicht zu viel zumuten als Deutsche. Da ja, müsst ihr ganz klar einschätzen, was könnt ihr überhaupt, wie sind eure Kräfte verteilt. Und dieses allerkraftvollste und gespannteste, was mit der Liebe zu tun hat, das kann man wahrscheinlich nicht auf Deutsch ausdrücken. Und therefore we change again on English and yeah, this has to be short, this has to be really because I sense, yeah, this is very neurotic always. What I said yesterday was right, this should be one of the last time to talk even in English, because as I said, your name Winter is so much more beautiful in Ukrainian or in whatever your real name, and I already tried to write it in Russian or Ukrainian. It's different, right? There's different kinds of letters. And yeah. But I want to tell you that, yeah, this day gets closer now. It's Saturday. And of course, there's always excitement. And I don't know what will happen next week. Will we be up to this? Will I be up and keep my promise? Be up to my promise? And say, yeah, I will approach you again. But never mind, I just tell you that, yeah, I will try, I will give my best, and sometimes I feel so weak at the office, but it also doesn't have to be this way, that we talk there in the office. We could also just chat, like over a messenger, like in Teams, you can send me a message anytime, or, yeah, any other messenger, we can, because it feels then already such a long time when you have something in mind you want to do, or a person you feel you need to approach, then might feel, yeah, already month and month dragging on, and this, every day it feels more impossible. Therefore, sometimes it's maybe better to try it from a different path and say, yeah. And what I came up with, this idea that as I try to explain to you, the look of the big other is always crucial, interfering. Also these colleagues that are there in the office, there are these two younger colleagues that sit there with us, with, well, they're closer, but also all the other colleagues, they're a little older in general. And but we also can, well, my podcast is also about showing the others the way, I said in German. And yeah, it's maybe, it can be about this, like guiding them also into love, because maybe they also don't have a lot of experience, at least these younger colleagues, but also the older as well. They have experience, but very reactionary experience. They can only think about love. It's this monoamorous, wholly divided, complete in itself, this monogamous bubble. But okay, I mean, yeah, we have to give them a different kind of material from which they can learn, Anschauungsmaterial. And on the other hand, we could also deceive them and play like we were foes and enemies. Wir können uns nicht leiden. We can't stand each other. Yeah, we can play this and be like in private. Yeah, there we could be friends and talk, but just to deceive the others, that would be also so playful and would be so nice, because it's always about the others and about the social lust, this joy of seeing the others and being seen. And yeah, deceiving, deception. And I would find this a great idea, that we could even play like we're fighting, or yeah, whatever. Just needed to tell you this, that somehow I sense this situation has got to end, right? We're in a deadlock here. And I don't know, maybe you have also an idea, but I'm not this big man who can have any idea. But yeah, on the other hand, I also now totally understand, as I said also in number 6, that this is something so erotic, to be in the male hunter role, like hunting down this woman, chasing down and saying, yeah, I won't give in, I will pursue you because you're so attractive to me, I can't leave my mind off you. And so tragic to think that you won't talk to me, that I can't look into your eyes anymore. So tragic, and I can't get by without this material delivery. It's like a delivery of energy that flows over through a certain channel from your eyes to mine. And I can't live without this. And no, really can't. And exactly, I just want to feel like Goethe did, like this great German writer. As I explained in German a few minutes ago, he felt like women were his sisters and were such gentle beings that he didn't even dare to think about them in a sexual way, or touch them in this way, because they only were so immaculate for him, the social feeling, the situation of being with him. This was so immaculate, was what I feel also with you and with others also, but mainly with you now, and mainly this experience with you has occupied so much space in my head. And yes, Winter, you are this other particle for me, and this love is something different. Is, well, I don't know, If it's right what I said, that platonical love would be worth more than love or friendship. But it doesn't matter which value we attribute to either one of them. Still, I think there is a difference, and platonical love is different than actual love, material love. And I think I've experienced material love with my girlfriend, ex-girlfriend from Peru. And yeah, platonical love is something maybe more wider. And yeah, with this I can lead over, I think, to some kind of poem I prepared for today. And yeah, I would like to show you this place where I'm here, a lot of trees and stuff, and yeah, this would be really a great situation. And I'm just podcasting here because, yeah, I'm a fool with a heartache and with nothing to do. As Luke Mitrani sang there, not in this last song, but in the song I played in number 3, this Turn Back the Time. I'm just a fool with a heartache, and yeah, this is the feeling of today. It would be so much greater being here with you. And also with you, Spring, you Chinese girl. And this is very ambivalent, but still I say it, this is now my feeling. I have to construct this world, and this is this polyamory proof I'm trying to demonstrate. But yeah, winter with you, it's just so much more progressed, developed our whole situation. I say that you have this absolute power over me, and even if you tell me that you, for you, monoamory is the thing, then yeah, this would be okay. I don't know if I could accept it right away, but still would be great to hear this from you and to think about it and maybe say, yeah, I can also have a monoamorous relationship, and that would be fine. But still, for now, it feels like this. There's also this other process, and it's yeah, now with Spring, and it's not that far gone. We only met once, but still, there's also this feeling like she's my sister. It could be so nice to spend time, and yeah, you want to press and feel the other body, and this is and yeah, always the sexual thing interferes, but this pressure is the real sex, as I define it. And I hold on to this definition. I think the first milestone would be to look into the eyes, and the second to have a conversation and listen to the words and the tone of the voice of the other and his expressions, and the third to feel this body, and maybe in a hug or something alike, to feel the shape of the body pressing against one's own body. And this trinity I define as sex. And then but then when you're pressing against each other, maybe then, yeah, the sexual organs also get some kind of stimulated. And there, yeah, it can lead to hinausschlängeln oder hineinschlängeln, wie auch der Redefluss. There's an equivalence between talking and having sex and having this physiological sex involving also the sexual organs. This what is understood today as sex in the vulgar discourse. I mean, this simply happens because also you need an outlet. This is also good to have this kind of sex with penetration, or also without, just with hands and mouth stimulating all kinds of body parts, erotic parts. And this would then be, well, an outlet that is at some point simply needed, because the tension gets so high when you feel this other body and you smell the smell of the hairs and of everything, the skin. And therefore I say, yeah, this is good to have an outlet. But it's not the actual thing. And I think this is such a crucial point, because it's also so painful to think about this whole vulgar liberal discourse of today. Like about this Barney Stinson style. And yeah, this all has an influence over us, and it's all very hurtful when I think about this time in Argentina and hearing my classmates talk, especially the male classmates, with this vulgar discourse. And I don't blame them, as I say, yeah, we're all formed this way, and at least maybe it's even better to let it out this way and talk this way, and may men have this privilege to be able to do that and not be seen as an easy girl. But still, it's so painful somehow, and it has to do with this, what I explained last time about Aristophanes, that somehow you crave for a highest good and a union, and somehow sex, yeah, this is this sensual high point and the stimulation. There's so many nerves around this part of the body that it's, yeah, somehow it's very, very deep, and it's a material connection that is creating a special bond and fostering this mental bond that maybe already existed, but it's also ambivalent, and it's also something overwhelming where you feel you are ausgeliefert, you're at the mercy of this other, and it's also shameful, and yeah. And yeah, I feel this is now the path I'm going. I'm feeling like slowly I'm getting ready for love, and this is way more easy to talk here than to imagine, yeah, being here with you and talking to you. But why even, right? It's always easy, just you that one is insecure about what does the other one really want to hear. But if already I, as an individual, simply never know what I really want, how can I assume the other one could know? And this is so, yeah, difficult. Therefore, I have to theorize a lot about love, because maybe it's not even possible in this framework, but it should be possible, at least for us. And yeah. And with this, I think, yeah, just want to make this very clear, that I want to cuddle, or not even that, maybe it's not even right now the time. That, yeah, this is going slow, and maybe I need to go this way, because also it's all kinds of this, what I said about Argentina, adolescence. Of course, Argentina, I like this growing up there a lot more, or simply saw that there also is a great culture, and I liked to have this difference and be there. And think in Germany it's even worse how the youth here is growing up, especially in the sexual questions. The Argentinian culture is further progressed than the German, yeah, and also more feminist. But still, it's all kind of an integrated world system, liberal system, and it's all a mess. It's no good. Yeah. And want to do this, to cuddle, right? And cuddle, or even to do this, what I wrote in these show notes, that your head is so singular, especially the part there back at your head. I thought, wow, what must be in there? It looks like so valuable or so fragile. Also, therefore, have to lay my hands on it and protect it, and need to kiss your hair. And there was this one time, I think, mentioned, or I don't know if I mentioned it, this get together with all the firm and all the employees, and our boss was introducing you to the other employees and said, yeah, this is that girl from Ukraine. She's working now here. And there you sat there at the window, and the sun, it was such a beautiful day in spring, always the sun here in Germany has this special constellation around there in March. It's so supernatural. And there in this afternoon the sun came back, shined from the back through your hairs and lit it on fire, like you were in a fireball, and your hair was like so supernatural and making you appear like a goddess. And there it was clearly this feeling that I couldn't resist, or just wanted you to acknowledge me and perceive me. And I knew, wow, this might be too much beauty, but you at least have to try and give it a try, and dare to glance there and gaze there. But it's clear that this beauty will never be adequately on one hand possessed, it's not possible to possess or even to assess beauty, to find the right words. And yeah, here I can try, or I'm just acting. You always have to pull out some words, you have to act, but you will feel you never quite get the right definition of it. And this is what I can only tell men who are entrapped in this male position, that it's also beautiful to act and to be forced into this position, and you feel this way, oh man, I can never find those adequate words for her. But still you have to go on, you have to start talking, and then it's all magic, then it happens, or it doesn't. But still, a blunder could also be a sign of your emotional, that you're emotionally upshaken, and therefore she could interpret this in the right way, that you're just crazy about her. And yeah, there's nothing to lose, I tell you, and I can enjoy it now. You have to wrap this up, all my thoughts are so incoherent. As I said in number 6, I can enjoy now the male position and totally understand your point, Winter, that yeah, maybe you found this normal and found this is just your role and you will stick to it. You're also stubborn. We're both this way. And yeah, and I don't blame you, and just that, yeah, I have to fight this political fight. And what I said in German in 2 episodes back, first German episode after a while, in this episode, that, yeah, was ist diese Liebe dann wirklich wert? What is this love worth? But there, I didn't mean that your love wasn't worth anything. Of course, your love or anything, just that we talk, your friendship or affection would be worth an infinite amount of, yeah, the most valuable goods. I don't know what this is, but still, only that it's not even about women, it's about men and women and all being, that we're pressed into the structure, and that love in general is not worth anything as I perceive it. If we keep on living like this and accepting those norms, this normative pressure and normative, the social normativity, the social sphere sets the boundaries in which we act, but you can only be my boundaries. And yeah, we could define the boundaries together, but yeah, I feel you are already my boundary. And everything I dare to speak is only due to you, because I know what you can understand and what you can't. And of course, you can understand everything, or almost everything. That all our love is not really worthy, and it's not like this that well, what I was pointing at with this remark in German is that men are forced to go out and to find those words, and even if it feels like it, they don't come up, they stecken dir in, bleiben im Hals stecken, they stick in your throat, the words won't come out, but they're trapped there in your throat. And even if it feels like this for men, yeah, this is, they still learn something about love and learn how this is, and that this passive role is not the right thing. That also I fell in love like 100 times, of course, in my youth. There's so many beautiful classmates. Of course, there was this one, I talked about her, number 44 in Spanish. But still, yeah, this is always the complication, love or other erotic affections, entanglements, and it's not possible to detangle all. That there, yeah, but the men, as I never approached a woman there back then in Argentina, never had a girlfriend for so many years, but there you get to know the simple fact that this is maybe not real love when you're just admiring and yearning for someone that is far away but never dare to speak to them or even look in the eye. Well, but that's not enough. It's not enough. You have to get out there and try something that could be interpreted, that could lead to something, the social situation where you're at each other's mercy. And yeah, and if women just stay in this passive role and feel like it's erotic, it's nice to have different standpoints, then I totally get it, and I want to play this with you also, but I say in general, for society it's not good, it's not healthy, and so many people will stay without love, and it's not fair also, neither towards men nor towards women, because men, yeah, they're under this pressure and they will fail. A lot of them are so shy, especially nowadays, capitalism makes us shy and really weak. But even worse, it's for women to not even come that far and make this discovery that, yeah, you can yearn for someone and you can look at them and feel like, yeah, I would totally open myself and give you everything, my whole biography, my heart, and just would be there for you if you make this first step. And yeah, but this is then, this is not real love yet. There's this first step needed, and if you always expect from a man to take up this first step, then you're always putting him in this strong position, and yeah, maybe you want to seem like this because of this, what I explained last time, but also because simply this is the male position in this reactionary framework that we feel, yeah, as a woman, it's simply my identity to be this, to be just an attachment to the man, to be something that can make him complete, but yeah, in reality, a man is always stronger and bigger and more autonomous than a woman. And this is, of course, false. We have to get behind this, and therefore this is needed. This is not real love. What men and women today can experience, this is not good, and this has all to do with capitalism, and I can't even explain everything why this is such a mess and feels so wrong. Just that it has to do with this. We're all formed like goods, a labor force or productive force, productive capability. It's all there thrown into the market, we have to compete, and it's all goods, and yeah, it has to do with this, but still there could be an island, there could be this feeling like I had back then in Argentina for this one special girl, but also this kind of red hair, and she, yeah, was so special to me, and I feel with all that is wrong in this world and with capitalism, still there could exist this island and this holy connection that is uncorruptible and that is, yeah. But she doesn't matter now because also now, because now, yeah, I've compromised myself. And with this firewall I was talking about, or firing, this is a great compromise, and this might be real love then, when you just take a decision. It doesn't matter who, there's never the special character identity that's fitting, like in this myth from Aristophanes. It's not about that, we're destined for each other from the beginning of the universe. But still, you have to take a decision, make something and say this. And yeah, I said this now about these, about you. You and yeah, these, my three girls. But yeah, this girl from Argentina feels like she's also some kind of this particle, and it's platonical love totally, but it doesn't have to be love. It's not that important. We don't have to accumulate even more. I feel now this is already big enough of a challenge now with you. And yeah, it can be, it can be very important to feel this platonical love and to say, yeah, I can't understand myself and this whole developing process through my biography, who I became, can't understand without you. And this is great, and one could be friends and could spend time together, but it's not always love. It doesn't have to be this way. It's not always the highest good, or maybe love isn't even this highest good. But yeah, I think I've explained myself to length here, and it's it's about time to make another pause. And I promise you, well, I will come back to English one more time, and just at the end to read this poem I prepared, because there I talk about love and friendship, and it's not possible to untangle, I don't even know if this word exists, but yeah, yeah, and therefore I change back to German now, but with this other poem I think I read out now, and this is a German poem. That is for you. I was thinking about you in the office, and this was in March, back then when the light was so special. It was not this special day, but some of those days. And it's talking about a plant that, yeah, that you are a plant and really like a sunflower turning its head. And if only you would turn your head towards me, would make me feel like the sun, and yeah. Hochwohlgeborene Pflanze. Wenn die Sonne richtig steht, würde ich's begrüßen. Wendetest du deinen Hals einer Sonnenblume gleich mir zu. Warum? Weil du eine hochwohlgeborene Pflanze bist, so autark, gesund und stark, dass ich verblassen möchte neben dir. Durchdringst mich der Strahl deiner geerdeten Freundlichkeit, durchsticht mich. Und daher wünsche ich, dass du mich anblickst, mich übergießt mit der Freude deiner nährstoffreichen Tage. Taumelnd hänge ich in den Seilen, überschüttet mit deiner Eleganz. Aber ich fange mich und möchte hinaufwachsen zu dir, mich wie eine Kletterpflanze um deinen grünen Stiel ranken, bis ich die gelben Sonnenblumenblätter erreiche und liebevoll meine banalen, unwürdigen Ränke um sie lege. Und dich küsse. Aber das kommt später. Erst muss ich dich erkennen und deine noble Gesinnung. Ja, Pflanzen haben auch Gesinnungen. So. Dann kann es ja auf Deutsch weitergehen. Dann geht es ja weiter und es ist klar, mit was es weitergeht. Ich will Stefan und Wolfgang also nochmal einen reinknallen. Eine Salve, die sie sich gewaschen hat. In Folge 148 kam ich ja auf die Ukraine zu sprechen. Und wie unbegreiflich es eigentlich ist, dass Leute da jetzt sterben. Natürlich auch in Russland Leute sterben müssen für ihr Vaterland. Nur ist es da nochmal eine andere Situation, weil man, wie mein DKP-Genosse zum Beispiel formulierte, sagen kann, ja, das ist ein Krieg mit einem Doppelcharakter. Einerseits imperialistisch, auch weil Russland ein kapitalistisches Land ist und auch Teil dieses Imperialismus-Zusammenhangs. Aber es geht auch um die nationale Souveränität und sogar Befreiung von den Einmischungsversuchen der NATO, von den Umkreisungen, Umzingelungsversuchen der NATO und ganz klare Provokation, hier die Ukraine also in die NATO zu ziehen und mit Atomwaffen auszurüsten. Also ganz klar, die Aggression geht von dem Westen aus und Russland reagiert darauf und ist auch ein imperialistisches Land, das man bekämpfen sollte als Kommunist. Aber wir müssen schon genau schauen, wem helfen wir damit jetzt in dieser Situation? Ist es dann vielleicht, ist es so, wie dieser DKP-Genosse formulierte, die russischen Proletarier haben auch ein objektives Interesse an dieser Selbstständigkeit oder zumindest am Erhalt des russischen Staates wie heute und dass er sich zur Wehr setzt gegen diese Aggressionen der NATO. Und das ist dann auch ein sinnloser Tod, dort zu sterben. Und es ist nicht gut und nicht richtig und sollte alles getan werden, dass der Krieg beendet wird. Oder für sein persönliches Schicksal ist es natürlich richtig zu fliehen, wie ich auch damals ausdrückte in Folge 2, für die Ukraine oder die Russen. Egal, aber es wäre logisch. Und vor allem hat das auch mit diesem Konstrukt der Männlichkeit zu tun. Wie mir mein ukrainischer Mitbewohner sagte, ist es so, dass dort in der Ukraine viele denken, ja, man kann nur ein echter Mann sein, wenn man im Militär gedient hat. Im Militär war und er war dort und es hat ihm aber nicht so gefallen. Und was ich dort meinte, ist einfach, in dieser Folge 148, dass es eine Illusion ist, zu glauben, das sei die Normalität. Also ja, es ist natürlich die soziale Normativität. Es ist jetzt normal für dein Vaterland zu kämpfen und zu sterben. Aber es ist nicht normal, sage ich. Es ist eine Illusion, eine ganz krasse Verzerrung. Und Stefan und Wolfgang sind auch Teil dieser Verzerrung. Sie sind genauso von diesem großen Anderen geblendet, genau. Von diesem NATO-Anderen, der über ihnen wacht, dieses ideologische Auge, sind sie im Grunde genauso geknechtet und niedergedrückt wie die Ukraine, nur dass das für die Ukraine halt tödliche Konsequenzen haben kann. Und wie krass ist es also, da dieser Gehorsam und dass man sich ausrichtet einfach am Diskurs der Gesellschaft und da bloß nicht über die Grenzen hinweg geht. Das ist so krass und das muss man sich aber klar machen, dass es so weit kommen kann, dass es normal aussieht oder normal erscheint, für sein Land zu kämpfen und zu sterben und dass das dann irgendwann das Normale ist und man sich fragen kann, wow, wie krass ist, Leute, die Drogen konsumieren oder so, die werden dafür angegangen, wie sie mit ihrem Leben umgehen oder was machst du aus deinem Leben und so. Aber ja, da irgendwie Hunderttausende werden dort hingemesselt in der Ukraine und das ist das Ziel und die objektive Politik des Westens, der imperialistischen NATO-Länder, dass dieser Krieg weitergeht. Und ich will jetzt da nicht Stefan und Wolfgang dafür verantwortlich machen persönlich, sie sind Teil dieses Diskurs, da ganz am Rande fischen sie auch mit, ja, und sind sich das nicht so ganz klar, was eigentlich ihre objektive Stellung hier ist zur Flankensicherung für die NATO, aber okay, vielleicht konnte ihnen das ja ein bisschen klarer werden jetzt durch meine Versuche, aber das ist alles auch nicht der Punkt, sondern ich spreche ja für euch, geliebtes Publikum, auch für die Ukrainer und vor allem für die junge Generation, der das dann da auch drohen würde, in so einem Kriegsfall da zuerst eingezogen zu werden. Also ja, das muss man sich einfach klar machen, wie krass es ist, Gesellschaft, das Auge der Gesellschaft, was auf einem lastet, was für gewalttätige Konsequenzen das haben kann, wenn man sich dem einfach beugt und einfach nachgibt. So wie ich sagte meinem Vater, ja, natürlich fahren wir in die Schweiz um 7 Uhr, weil er einfach diese Uhrzeit festlegte zum Aufstehen. Sagte ich da irgendwie in Folge 12 von Table Set Yourself, dass man sich oft nicht traut zu widersprechen oder überhaupt nur dran zu denken. Man dürfte ja auch eine eigene Meinung äußern und habe da auch einen legitimen Standpunkt. Sondern es ist halt so, Zelensky sagt es, dass ja, die bösen Russen greifen uns an und es ist ja wohl normal, es ist männlich, dein Land zu verteidigen. Und da können wir jetzt auch gar nichts machen. Dem stimmt dann auch mein Bruder zu. Ja, Zelensky hat doch recht, wenn er angegriffen wird, natürlich kämpft er weiter. Und wie krass ist das, ja, mein eigener Bruder, mit dem ich ja politisch auch manche Übereinstimmungen habe, aber dass er also sagt, ja, Zelensky, ist es richtig, dass du weiterkämpfen lässt und ja, diese Leute werden halt in den Tod geschickt, aber ist doch klar, irgendwie, da wurde eine Grenze überschritten und dann ist ja logisch, dass man da kämpft irgendwie. Und das hat auch was mit der Männlichkeit nämlich zu tun, hatte ich dann das Gefühl, dass einem da was abgezwackt wird und man das Gefühl hat, da nicht mehr groß genug sein zu können. Diese Ukraine, der fehlt jetzt ein Teil im Osten und ja, im Kapitalismus, da gibt es keinen ideologischen Halt. Dieser Liberalismus ist wirklich innerlich entleert und enthüllt. Aber eben das gibt es ja noch, dumpfesten Nationalismus oder Chauvinismus, Faschismus. So ja auch in Deutschland. Die Ukraine ist da ein ganz armes Land. In vielerlei Hinsicht, vielerlei Sinne. Aber da ist dann halt auch so, denke ich, da fehlt ein Stück vom Penis, habe ich das Gefühl, wenn das abgehakt ist im Osten. Und deshalb, das ist gar nicht akzeptabel irgendwie. Das greift unsere Männlichkeit an. Und deshalb hat dieser Diskurs von Zelensky und jetzt vom Westen so Zelensky auf die Schulter zu klopfen, hat deshalb so eine Zugkraft und Legitimität, glaube ich. Und deshalb war es auch richtig mit meiner Pimmeltheorie in Folge 92, weil es genau darauf abzielt, diese Männlichkeit zu destabilisieren. Das hat irgendwie eine scheinbare Legitimität, dieser Diskurs. Ja, wir müssen doch unser Vaterland verteidigen, weil es ist irgendwie was von der Ehre abgezwackt. Also diese Ländereien im Osten, das kann ja wohl nicht gehen und das verstößt ja gegen internationales Recht. Und mein Gott, aber ja, was ist so eine Beleidigung? Genau, das ist auch wie mit dem Ehebruch und so. Was ist ein Treuebruch? Was ist das wirklich? Ja, irgendwer legt es halt fest, dass was für die Masse der Gesellschaft, für das soziale Auge irgendwie dieser Treubruch ist. Und ja, danach richtet man sich dann. Aber was ist das denn für ein Leben, frage ich einfach. Das ist doch kein Leben mehr, das ist doch irgendwie automatisiert. Da kannst du doch dann auch gleich also Tschüss sagen. Also was soll das, dieses Leben hier innerhalb dieser Grenzen? Das ist nichts wert. Das muss erstmal erkämpft werden, dieser Wert, oder erstmal imaginiert werden, was das überhaupt sein könnte. Ja, es ist egal, wohin dieser Landstrich gehört. So wie 1917 am Ersten Weltkrieg ja auch diese Streitfrage da war. Und Lenin, den Bolschewiki, sagte, dass sie den Friedensvertrag akzeptieren müssen, den ihnen die Deutschen da aufdiktiert haben. Auch wenn der herbe Gebietsverluste vorsah, zum Beispiel die ganze Ukraine, dann verloren gegangen wäre für das Russische Reich damals, oder verloren ging, was dann aber auch nicht so langfristig war. Das ist jetzt auch nur historisches Oberflächenwissen, aber ich finde schon sehr relevant, eigentlich um das mit heute zu verbinden, weil es diese ähnliche Situation ist. Da wird was abgezwackt vom Vaterland und dann diese Proletarier, die nur diesen Chauvinismus, diesen Nationalismus als Ideologie haben, wo sie sich flüchten können. Ja, da haben die dann das Gefühl, das kann ja nicht gehen. Und selbst bei den Bolschewiki damals war es so, dass die große Mehrheit natürlich gesagt hätte, nee, wir können das nicht abgeben. Das ist ja wohl eine Demütigung hier, was Deutschland uns vorschreibt und die ganze Ukraine praktisch noch abzwacken. die davor irgendwie dazugehört hat zu Russland. Und ja, das geht so nicht. Wir müssen weiterkämpfen und weiter die Leute da verheizen, sterben lassen. Selbst nach 3 Jahren von so einem Gemetzel schon Millionen tot. Aber trotzdem, selbst für die Bolschewiki, selbst für die linken gebildeten Leute, ist es irgendwie so, ja, das Vaterland ist eingegriffen, wir müssen weitermachen. Und ich sage einfach, nee, es ist egal, auf welcher Seite von der Grenze jetzt diese oder jene Stadt liegt, erstmal die Leben retten. Und Lenin hat das dann durchgesetzt und gesagt, ja, wir kapitulieren hier, wir akzeptieren diese Bedingung, diesen Diktatfrieden. Und das hatte dann eben ja auch nicht länger Bestand, weil dann Deutschland im nächsten Jahr dann doch gegen die anderen Mächte verlor, England und Frankreich. Und deshalb, also ja, da auch im Osten dieser Friedensvertrag irgendwie unwirksam wurde. Aber ich wollte das nur herausstellen. Ja, das ist aus meiner Sicht eine interessante historische Parallele. Dass es immer so sein wird, scheinbar hat es diese Legitimität zu sagen, ja, wir kämpfen ja weiter, wir kämpfen ja nur für die Verteidigung. Und ja, es ist halt so, irgendwie hat man sich dann verstrickt nach 3 Jahren, jeder gegen jeden in diesem Ersten Weltkrieg. Und ja, da kann jeder auf den anderen zeigen und jeder sagen, hey, der hat doch angefangen oder wenn nicht, ja gut, vielleicht haben wir angefangen, aber dann hat der das gemacht, das war so viel schlimmer. Und jetzt ist doch klar, wir kämpfen nur um die Ehre der Vorväter und überhaupt die ganzen Gefallenen, ja, die wären ja auch umsonst gefallen, wenn wir jetzt nicht weiterkämpfen. Es ist ein völlig sinnloses Spiel, aber es ist wie ein Kapitalismus, ein Zahlenspiel. Man denkt sich, wenn sich alle daran orientieren, dann muss es doch irgendwie Sinn machen, auf den Profit zu schauen. Und was ich im Leben darstelle, das wird dadurch definiert, ob ich mir diese Sicherheit aufbauen kann auf meinem Konto, den Kontostand, den Aktienbesitz, die Rente und so. Und das irgendwie mein Platz im Leben. Ja, es ist das Normale, wenn alle das glauben. Und dann ist es halt auch das Normale, da an die Front zu reisen und sich da in solche brachialen Gefechte zu begeben. Und damals im Ersten Weltkrieg, da war es noch verständlicher oder zumindest auch sehr gebildete Leute wie Apollinaire, hieß er, glaube ich, ein französischer Schriftsteller, haben sich dann da voller Begeisterung reingestürzt und einfach gedacht, ja geil, das ist was Männliches, was endlich kann man mal diese entfremdete Moderne ein bisschen hinter sich lassen und sich da reinstürzen. Und ja, das ist auch irgendwie verständlich, kann man sagen. Damals zumindest war es noch verständlicher als heute, diese Affirmation des Krieges und dieses darüber hinweggehen und sagen auch, ja, die Ukraine ist halt angegriffen, jetzt liefern wir halt Waffen dahin und ja, ist normal irgendwie, es ist ganz normal, dass Zelensky da seine Proletarier verheizt und wir ihm dazu helfen, dass er die Waffen dazu hat, dass die Leichen immer weiter produziert werden auf russischer und ukrainischer Seite. Ja, ich kann hier vielleicht kurz eine Notiz vorlesen, die ich hier vorbereitet habe. Also ja, ich meinte, heute kennt man schon die Historie oder hat mehr einen Überblick über die Historie und sollte eigentlich weiter sein und gebildeter sein und das besser analysieren können. Egal wie stark dieser Druck ist, dieser hegemoniale Diskurs hier in Deutschland, aber man muss doch trotzdem diesen Schritt gehen können, zu sagen, ich will doch selber auch nicht zerrieben werden und sterben wie diese ukrainischen Proletarier jetzt. Und deshalb kann ich doch jetzt nicht irgendwie sagen, Scholz, ja, das ist geil, was du machst und du lieferst da die Panzer. Also liebe Leute, das ist einfach scheiße und ihr seid einfach scheiße, wenn ihr sowas erzählt. Und ja, aber man muss auch sagen, das geistige Niveau ist halt heute so niedrig und es ist, wie immer wieder betont, Teil des bourgeoisen Plans, uns zu unterdrücken und uns eben so dumm zu halten. Und deshalb sind wir also heute viel, viel dümmer. Das geistige Niveau ist sehr niedrig, niedriger als also vor 100 Jahren. Und so wird alles dann vielleicht auch wieder erklärbar. Und ja, es ist ein Schlamassel. Also für die Glorie des Vaterlandes den Tod in Kauf nehmen. Ja, Nationalflaggen sind ein starker Motivator, glänzen als einziges Zeichen des Sinns mitten in einem grauen Leben der Armut und Abhängigkeit, des psychischen Schmutzes, der uns Proletariern auferlegt wird. Aber ich kenne mich und meine Trägheit. Unter den meisten Umständen würde ich auch einfach mitreisen an die Front und mir dann einreden, es habe schon alles seine Richtigkeit. Zelensky wache über mir. Und überhaupt werde ich mit Anerkennung belohnt für die Verteidigung meines Vaterlandes. Genau, hier habe ich noch ein Stück weiter geschrieben, aber ich glaube, das bringt alles gut auf den Punkt. Also ich bin auch so spürig. Ich habe heute diesen Hügel, wo ich die Welt ein bisschen überblicken kann. Und das hat mit dem Wohlstand, dem Reichtum hier zu tun, mit dem Imperialismus. Und dass man hier ja auch viel konsumieren kann und nicht alles ablehnen muss. Deshalb aber, in der Ukraine würde ich da leben und nicht in so einer begünstigten Position, dann wäre es sehr schwierig überhaupt auch ist, diesen Mut zu finden, wie meine Mitbewohner da in meiner WG überhaupt zu sagen, ja, ich mache das jetzt, dass ich die 2.000, 3.000 oder 5.000 Euro zusammenkratze, um diesen Invalidenattest zu bekommen, um dann ausreisen zu können mit dieser Bescheinigung. Also auch ist man unter 60 einfach ausreisen zu dürfen, weil man nicht geeignet ist fürs Militär, weil man da dieses Bestechungsgeld eben zahlt und diesen Schein bekommt. Und ja, ich weiß nicht mal, ob ich das dann machen würde oder machen könnte. Also abgesehen davon, dass man natürlich das Geld braucht, aber diesen Mut einfach und sich dem hegemonialen Diskurs zu widersetzen und zu sagen, nee, das muss jetzt sein. Ich treffe diese Entscheidung, auch wenn ich es vielleicht noch nicht mal verstehe, wie diese Mitbewohner, die sind ja auch in dem Sinne noch patriotisch und wettern gegen Russland und Putin und wollen einfach ihr Land gewinnen sehen, aber trotzdem für sich selbst sind sie ja trotzdem glücklicherweise zu dieser Klarheit gelangt, dass sie selbst ihr Leben da nicht aufs Spiel setzen, und das ist ja auch richtig. Genau. Und das war es dann jetzt aber mit diesem ernsten Thema. Ich hatte das Gefühl, der englische Diskurs der war auch viel schöner als der deutsche. Da war ich in der Bubble und das war viel ernster dann als diese plätschernde, langsame, träge deutsche kompromisshafte Einstieg. Und jetzt aber diese dritte Iteration wieder auf Deutsch hat vielleicht nochmal, soll jetzt also nochmal einen draufsetzen. Genau, also ich habe da noch ein bisschen weitergeschrieben hier zu diesem Thema mit der Ukraine, aber das alles läuft uns nicht davon. Und ich will jetzt vor allem einfach wieder was vorlesen, hatte ich das Gefühl, ja, aus dem, ich hatte das erwähnt mit den Texten, das Schreiben, was das für mich bedeutet, aber auch diese Synthese aus Schreiben und Podcasten, ja, es kann auch da noch eine Schnittstelle, ein Interface geben, dass man schreibt, aber mit dem klaren Ziel, das hinaus zu podcasten, und beim Vorlesen entwickelt das dann ja noch eine ganz neue eigene Kraft. Das Schreiben ist auch so eine große Lust, weil ich das Gefühl, genau, habe ich mir hier notiert, es ist eine Mauer gegen meine Geliebte, weil ich habe da noch diese Ressource. Das Schreiben ist nämlich so gut wie Sex. Und genau, dann habe ich dieses Gefühl, ja, ich bin ihr nicht ganz ausgeliefert. Ich habe auch noch diese andere größte Lust. Und ja, so ist es irgendwie, dieses Gefühl, man muss doch klarkommen, man muss die Balance behalten. Und deshalb auch Schreiben. Und ja, das ist schon nochmal was anderes, ein Unterschied zwischen Schreiben und Podcasten, meine ich. Das Schreiben deshalb wie Sex, das ist noch größer und noch drohender, drückender. Das Podcasten ist einfach, und das einfache Naheliegende ist aber manchmal auch das Richtige. Das ist ja meine Synthese vom Anfang heute, dass das Podcasten viel wichtiger ist im Moment, oder ich hier eben schon viel weiter meine Produktivkraft entwickelt habe, ordentlich entwickelt habe, dass ich zumindest mal in diese Form immer wieder lenken kann. Genau. Kommen wir hier zu einem Text, der ganz klar gegen Stefan und Wolfgang gerichtet ist, der ihnen so richtig den Hintern versohlen soll oder Schlag in die Magengrube versetzen will. Und diesen Text, diesen anderen Text, hebe ich mir noch auf. Dieser Text, den ich schon mal ankündigte und euch damit teasen wollte, der ist betitelt mit Faustschlag gegen die Hörer. Aber das hier ist jetzt ein Faustschlag exklusiv gegen Stefan und Wolfgang. Und er ist betitelt mit Tschuk Tschuk. Man denkt immer, ja Heidenei, das ist aber ein schönes Bähnle, das hier fährt. Also ich wüsste echt nicht, wie ich eine Bahn auf Schienen setzen und zum Fahren bekommen sollte. Vom Weichenstellen und Signalgeben ganz abgesehen. Erst die Gesellschaft ermöglicht mir die Fortbewegung und alle anderen Lüste und notwendigen Verrichtungen des Alltags. Und exakt deshalb sind Stefan und alle anderen dem Regime Scholz so treu ergeben und verteidigen seine mörderischen Offensivbemühungen, diplomatischer oder militärischer Art, indem sie den russischen Bären als das größere Übel an die Wand malen und das Regime Scholz und von der Leyen als bedauerliches, aber nicht abzustellendes Übel aus der Schusslinie nehmen und den revolutionären Zorn der Volksmassen geschickt an ihnen, den obersten Repräsentanten der automatisierten Kapitaltyrannei, vorbeilenken. Ja, es ist dieses Regime auch schon mal von mir als neofaschistisches Regime Scholz und von der Leyen bezeichnet. Was sehr wichtig ist, gerade auch aus diesem Gedanken mit der Deutungshoheit heraus, dass mir auffiel bei all den Ukrainern, die hier ankommen, dass sie sagen, ja, es ist mein erstes Mal in Europa. Oder der eine Ukrainer meinte, dass sein erstes Mal in Europa war, als er irgendwie nach Vilnius gereist ist, nach Litauen. Und das ist so komisch, dass sie nicht begreifen, also wie stark die ideologische Macht dieses Regimes Scholz und von der Leyen ist, sieht man daran, dass diese Ukrainer nicht begreifen, dass die Ukraine in Europa liegt, sondern für sie ist ganz klar, ist irgendwie, nee, da ist eine Grenze, wir sind ganz außerhalb von Europa und Europa ist dieses saubere Land der weißen Leute, der, ja, gut weiß, sind sie auch, aber trotzdem ist, hat dieses ganz klar rassistische, chauvinistische, neofaschistische, das ist die EU, ein solches imperialistisches Bereicherungs- und Ausplünderungs- und Dominanzprojekt. Dass man also das Vierte Reich durchaus nennen könnte, ohne zu übertreiben. Ja, und diese ganzen Ukrainer sagen dann, nee, es ist mein erstes Mal in Europa, ich war noch nie in Europa. Und ja, ich finde, daran merkt man einfach diese ideologische Macht, die natürlich auch nur das Sahnehäubchen auf der materiellen, ökonomischen Macht ist, aber trotzdem, ja, dieses Regime, das ist so stark und selbst die Leute, die noch nicht mal direkt Teil des Regimes sind, bekommen das zu spüren und deshalb möchte ich vor allem auch diese Ukrainer und die Russen als Europäer bezeichnen und das denen ganz klar machen, vor allem auch den Russen, dass sie ja zu Europa gehören, wie im Fußball, da spielen sie ja glaube ich auch mit in der EM und ja, man muss da nämlich ansetzen auf der Sprachebene, weil die Sprache wichtig ist und auf der Sprache erstmal dieses Regime Scholz und von der Leyen auch zurückschlagen. Ja, gut. Weiter im Text. Scheinbar ist ja alles evident. Ja, wenn wir eine Bahn auf Schienen setzen und zum Fahren bekommen können, dann können wir doch eigentlich alles schaffen als Menschheit. Exakt richtig. Nur, dass man dafür zunächst den Kapitalismus mit seinen Eigenlogiken loswerden müsste, der zwar auf der einen Seite hochentwickelte Länder mit Bahnlinien schafft, auf der anderen aber abhängig und traurig gemachte Länder, die nie ein verlässliches Verkehrsnetz aufbauen können, weil sie in der Staatenkonkurrenz von den Big Playern am oberen Ende der Nahrungskette der Globalökonomie daran gehindert werden, als Mehrwertproduzenten am Spiel der Ökonomie teilzunehmen und zu Rohstofflieferanten und Ausmusterungsabsatzmärkten degradiert sind für unsere Abwrackreifen, Züge oder Autos. So also ist zu erklären, was ich mir sonst gar nicht erklären könnte. Stefan und Wolfgang sind doch eigentlich recht intelligente Menschen. Warum lassen sie sich diese Diktatur über unsere Häute und Hirne hierzulande einfach gefallen und sind noch die größten Sklavenprediger, die den Volksmassen Gehorsam und Standhaftigkeit in unruhigen Zeiten predigen? Es liegt alles an den glänzenden Automatisierungen, den Schalthebeln der Züge und den raketenwissenschaftlich zusammengebauten Handys, Heizungen und so weiter und so fort. Die flößen einem einen derartig großen Heidenrespekt ein. Ja, nur kurz ein Wort zu dem Punkt Sklavenprediger, das bezieht sich auch zum großen Teil auf die Pandemie, wo Stefan meinte, ja, lasst einfach immer eure Maske auf, den ganzen Tag hier draußen, immer Maske auf. Und ja, ich finde, das kann man damit verbinden, ihre lahmarschige Haltung zur Pandemie, aber natürlich auch zu anderen Themen, aber ja, weiter im Text. Man kann sich diese Divergenz, den Abstand zwischen Ideal und Wirklichkeit, nicht wirklich plastisch vorstellen, solange man diese fein ziselierten Schalthebel ständig vor Augen hat. Ja, ziseliert ist ein schönes Wort, das ich immer wieder benutze, wenn ich nicht weiß, was sonst passen würde für ein Adjektiv. Aber das heißt einfach so was wie kompliziert oder fein konstruiert, spielerisch ausstaffiert. Ich weiß nicht, was ziseliert. Man denkt, jo, der Kapitalismus, der hat hier und da seine Schwächen und Tücken, aber am Ende wird er ja wohl für die ganze Welt das frohe, freie, liberale Land schaffen, das hierzulande schon verwirklicht ist. Das ist ja wohl klar. Dahin sind wir auf dem Weg. Dass der Kapitalismus so falsch sein könnte, so rückständig wie die Steinzeit gegenüber der Bronzezeit oder das Jagen gegenüber der Landwirtschaft, kommt einem da gar nicht erst in den Sinn. Es bräuchte den harten Bruch mit dem Kapitalismus, mit dem System der Kapitalreproduktion, das sich wie ein Virus über unser menschliches Bewusstsein gelegt hat und uns natürlicher und normaler scheint als selbst unsere alltäglichsten biologischen Körperfunktionen. Das aber kann man sich nicht vorstellen oder hat Angst, dass dabei auch die schön verglasten Zugwaggons und Tablet-Bildschirme zu Bruch gehen könnten. Ja, Momentchen mal. Jetzt, wo wir Tablets und all diese Annehmlichkeiten haben, da schauen wir ja wohl bitte erstmal danach, dass wir uns diese Technik, diese bequemen Hilfsmittelchen bewahren. Und erst danach schauen wir, wie wir die Ökonomie weiterentwickeln und menschlichen Bedürfnissen unterwerfen können. Genau, aber wie Stefan sagt, was es eigentlich bräuchte, wäre doch nur eine App, wo man eingibt, hey, ich habe Zeit und würde gern Zeit mit jemand anderem verbringen. Ja, wie eine Dating-App, aber jetzt nicht speziell aufs Erotische bezogen. Und er meint, warum ist es so schwierig, dass man immer irgendwas braucht, was man sich vornimmt zu tun. Immer irgendein Hobby oder eine Marotte wie Bitcoin, dass sich nur darum diese Communities bilden können. Aber eigentlich geht es doch nur darum, eine soziale Situation zu erleben, zu sagen, hey, ja, jetzt eine Stunde mal, hier habe ich Zeit, komm, treffen uns da auf der Bank. Und das ist so schön. Und das hat vielleicht nichts mit dem Text zu tun, denkt ihr euch. Aber doch, ich sage euch, ich würde auch mein Podcast-Mikrofon und mein Laptop auch gern wegschmeißen. Oder der dürfte da auch gern zu Buch gehen in diesem revolutionären Eifer. Und da geht's drunter und rüber. Und auch wenn es ein schönes Konsumgut ist und man die nicht verteufeln sollte und dieses Ideal zurück in den Urwald hat was Schönes, aber es kommt drauf an, sage ich einfach, es kommt drauf an. Also es ist kein Ideal, kein Zweck für sich, zu sagen, zurück in den Urwald, sondern der Sozialismus, den aufzubauen, mit der Perspektive irgendwann den Kommunismus, wirklich das freie Arbeiten und produktive Teilen der erwirtschafteten Güter. Das ist schon das Endziel irgendwie. Aber wenn wir auf dem Weg dahin so weit zurückgeworfen sind und wirklich unsere Zivilisation auch zurückgebombt wird in diesen Bürgerkrieg, ja gut, sage ich, aber ich könnte doch hier auch auf der Lichtung zu euch physisch sprechen, meine lieben Volksmassen und Revolutionäre, wenn wir uns hier im Wald verschanzen und so. Also das ist nur mein Punkt, das wäre auch genauso eine Lust oder wäre eine größere Lust, als jetzt hier zu sprechen mit meinem Mikrofon. Und es kann wirklich alles zu Bruch gehen, ich sage euch nur, die eigentliche Lust ist dieses Soziale, wie Stefan meint, genau, einfach mal zusammenkommen. Aber ja, Stefan, so ist es wohl leider. Die Menschen lassen sich nicht motivieren. Sie brauchen immer eine Idee und diese eine Idee könnte eben die Revolution sein. Und da würden sie vielleicht sogar bereit sein, relativ viel zu machen, selbst unter harten Bedingungen zu leben, hier im Wald vielleicht. Und da einen Guerillatrupp, wie im Che Guevara-Style, zu bilden. Und ja, so viele Millionen Leute haben ihre Che Guevara-Bilder oder hatten früher, was natürlich noch stärker verbreitet, in den 60ern, in ihrem Zimmer hängen, aber Ja, das bringt uns ja nicht wirklich weiter. Machen wir uns auf die Spuren des Che. Und ja, er war ja auch noch in dem Sinne kein Heiliger, war auch geschädigt von diesem Kapitalismus und hatte sicher große Schwächen. Und vor allem im Aufbau des Sozialismus in Kuba war er wohl nicht so erfolgreich und gut. Aber jeder hat eben an einem speziellen Punkt seine Talente und er dann eher als Aufrührer, Organisator und Kämpfer da wirklich in diesen Bürgerkriegs-Guerilla-Situationen als Organisator einfach dieser Leute. Und das ist ja genauso wichtig. Wir müssen da wirklich hinkommen, dass jeder da einen Platz findet, wo er sich eingeordnet fühlt und wir können uns alle ordnen um diese große Idee des Kommunismus und dahin sich den Weg frei zu kämpfen. Aber jetzt hört mal genau zu in diesem Text. Jetzt kommt ein relevanter Punkt. Jetzt versetze ich mich in Stefan hinein. Genau, immer diese doppelte Kontingenz. Man will wissen, was denkt der andere? Stefan. Dieser harte Bruch, denkt sich Stefan, ja gut, der wäre schon möglich und sinnvoll unter gewissen historischen Bedingungen. Zum Beispiel in der Steinzeit. Da könnte man von Null ausgehen, ein System auf dem Reißbrett entwerfen, Tabula rasa machen. Aber jetzt, wo wir bereits so weit vorangeschritten sind, genau, und ich finde das so einen guten Punkt, auch wenn es irgendwie absurd ist, ja, aber man muss es doch mal aussprechen. Und Stefan, sorry, aber ich nehme dich hier nur als Strohmann, als Sandsack, auf den ich einboxen kann, ja, muss eben trainieren. Und in der Steinzeit, da hatte man ja gar nichts. Da hatte man ja keine Produktivkräfte irgendwie entwickelt, sehr niedrig. Da hätte man ja gar nichts Plan entwerfen können auf dem Reißbrett, ne, menschliche Gesellschaft. Also das wird einem auch klar, jetzt nach dem Aussprechen. Aber ich finde den Gedanken erstmal logisch zu sagen, ja, diese Tablets dürfen nicht zu Bruch gehen. Und deshalb wäre es jetzt heute ja blöd, Tabula Rasa zu machen und ganz krass so diese politischen Formationen anzugehen, die uns beherrschen, dieser Selenskyj, meine ich. Der nur das Bild ist, der ist nur der Motivator, das ist wie die Nationalflagge, die den Proletarier dann motiviert und sagt, jawohl, dein ganzes Vaterland wird stolz auf dich sein. Also, es ist eigentlich klar, wir müssen heute genau da anfangen, nämlich auf dem Reißbrett, weil heute haben wir die Produktivkräfte und selbst wenn da so viel zu Bruch geht von den Computern und so, es ist doch was hängen geblieben, die Wissenschaft und überhaupt unsere Denkweisen, wir sind heute schon zumindest weit genug, dass wir uns das zutrauen können, zu sagen, komm, wir müssen dieses Gesellschaftsmodell nochmal komplett umwerfen und politische Kämpfe da ausfechten, die werden so hart sein, dass ja, sowas hat es noch nie gegeben in der menschlichen Geschichte, aber es muss sein. Und ja, aber wir sind jetzt doch in einer historischen Situation, wir haben Produktivkräfte, wir wissen einfach auch wissenschaftlich durch die Erfahrung, durch Marx' Theorie und durch die bolschewistische Praxis, es ist möglich und es ist machbar und ja, es kann und muss gemacht werden. Weiter im Text. Es liegt ja wirklich was famos, aber Witziges darin zu überlegen, dass wir heutigen eigentlich noch die gleiche Spezies sind wie die Steinzeitmenschen, dass wir die gleichen biologischen Nöte und Notwendigkeiten durchzustehen haben und unsere Emotionen aufs Engste mit der Entwicklungsgeschichte der Menschheit der letzten Jahrzehntausende verknüpft sind. Dass sich nicht heraustreten lässt aus dem Gesamtzusammenhang der Spezies, der erst alle Individuen hervorbringt und formt. Also dieses urtümliche, bestialische, das auch mit ganz tiefen Empfindungen wie der Liebe verbunden ist, beziehungsweise hier vielleicht noch am ehesten gespürt werden kann, im Gegensatz zum entfremdeten Alltag der Warenproduktion und Konsumption, dieses Bestialische ist auf jeden Fall produktiv und notwendig für revolutionäre Umwälzungen. Nur hat man heute ebenso gar keinen zivilisierten Zugang mehr dazu. Man denkt gleich, das ist außerhalb, das gehört nicht zu mir. Das ist der gefährliche Nichtbereich außerhalb des gesellschaftlich Darstellbaren. An diesen Rahmen der Gesellschaft müssen wir uns alle halten. Und um zum Schluss zu kommen, ja, es reicht aber nur mal kurz nach Malawi oder weiß der Geier, wohin zu schauen? Jedenfalls in eines dieser zahllosen Länder am eher unteren Ende der Nahrungskette, dann sieht man ja eigentlich schon, wie bestialisch, ungleich, chauvinistisch, rassistisch, menschenverachtend diese Weltordnung ist. Alles, was Stalin und Lenin dagegen tun konnten, war ein Tropfen auf den heißen Stein. Es liegt auf der Hand, dass es zum wirklichen weltweiten Kommunismus viel mehr bräuchte als ein Häuflein verzweifelter Revolutionäre in einem hoffnungslos rückständigen, vom Weltkrieg zerröteten Land wie Russland 1917. Wer hier hinschaut und sagt, yo, das ist aber Pech, dass der Kommunismus sich nur ungefähr 70 Jahre halten konnte, dann funktioniert er offenbar nicht. Der hat definitiv nicht mehr alle Tassen im Schrank. Der Kommunismus funktioniert, nur braucht es auch Leute, die ihn verstehen, anwenden und durchsetzen, was immer auf Zufälle und Einzelcharaktere angewiesen ist. Die Gleichförmigkeit der Moderne, der um sich greifende Konformismus, die Einschüchterung des Individuums, der besonderen Ausnahmeindividuen zumal, die dann nicht mehr, Zitat, hochkommen zwischen all den anderen, Zitat Ende, Robert Muselmann ohne Eigenschaften, ist ein Grundcharakteristikum der Moderne und schon mal eine erste Erklärung, warum es mit der Revolution nur in manchen Ländern und mit mal mehr und mal weniger erfolgreichen Resultaten funktionierte. Aber diesen Weg gehen wollen, sollte man schon. Ich finde das so schön von Musil, hat hier leider auch nicht das genaue Zitat, aber es ist ja so wunderbar klar eigentlich, was er da aussagt. Das sind wie die Pflanzen, die da auch wachsen, oder Bäume, die sich ja vielleicht auch manchmal gegenseitig behindern beim Wachsen. Und ja, natürlich, es gab früher so viele Ausnahmeindividuen und überhaupt Goethe, der war vielleicht in der Zeit, wo es noch die letzte Zeit war, wo man noch ein Ausnahmeindividuum sein konnte. Deshalb schreibt Nietzsche ja über ihn, dass er vor ihm noch Respekt hat, aber nach Goethe gibt es keinen Deutschen mehr, vor dem er Respekt haben könnte. Und aber früher, in den früheren Zeiten, Buddha und so weiter, ja, Jesus, Mohammed, aber nicht nur diese religiösen Stifter, diese Strolche. Also zu jeder Zeit gab es diese Möglichkeit für diesen exzellenten, herausragenden Individuen irgendwie hochzukommen und erkannt zu werden, auch weil die anderen sie ja interessant fanden. Aber in der Moderne eben nicht mehr, weil die nicht hochkommen zwischen den anderen, weil die so konformistisch sind und man das Gefühl hat, man ist gar nicht wert. Die Normalen, die schaffen es halt so irgendwie, gerade mit dem Normalmaß zu wachsen irgendwie. Und wow, denkt man, also die schaffen es und ich weiß nicht, ob ich dazwischen jetzt noch hochkommen dürfte und überhaupt, ja, ich glaube, das ist dieser Gedanke, den Musil damals schon vor 100 Jahren ausdrückte. Und das ist eine Erklärung, also warum das mit der Revolution und auch mit dem Erhalt der revolutionären Fortschritte jetzt in der Sowjetunion sehr schwierig ist, weil solche Idioten wie Gorbatschow, wo man einfach sagen kann, ja, da mangelt es am politischen Verständnis, Bewusstsein, was am Willen, aber an allem oder ja, und das ist auch normal, das ist dann kein persönlicher Fehler, das ist halt historisch so, Menschen sind so und vor allem die Historie, diese Epoche, die Moderne ist so, dass sie uns konformistisch macht und der Westen ist einfach so stark, er ist dieser ideologische Apparat, man kann es nicht überschätzen, dass der ja auch in Gorbatschow reinwirkt, dass Gorbatschow in dem Sinne auch nur konformistisch gegenüber der Weltöffentlichkeit sein will, weil sich da irgendwie gezeigt hat, herauskristallisiert irgendwann in den 80ern. Ja gut, der Kapitalismus ist das Normale, der Sowjetsozialismus, okay, der existiert noch, aber irgendwie, es ist nicht so normal wie der Kapitalismus und wir wollen doch auch nur uns anpassen, uns da rumranken. Und ja, ja, und das ist eine Erklärung, aber trotzdem muss man ja so sein wie Stalin und Lenin. Es wird auch daraus erklärbar, warum Gorbatschow diese Kampagne führen musste gegen Stalin. Kenne ich mich auch nicht so aus, aber jedenfalls ist davon die Rede auch in diesem wunderschönen Werk von André Müller über Peter Hacks, Gespräche mit Hacks, dass ja, diese Propaganda in den 80ern immer wieder Gorbatschow wollte von seinen eigenen Fehlern, von seinen wirtschaftlichen Pleiten ablenken, indem er eine neue Enthüllung über die Verbrechen Stalins irgendwie auspackte. Und ja, es wird auch verständlich dadurch, weil Stalin einfach eine Ausnahmepersönlichkeit war und Gorbatschow davon ablenken muss, dass er diesen Ausnahmewillen, diese Zähigkeit nicht hat und überhaupt auch nicht weiter weiß. Und das Einzige, was er weiß, ist, sich dem Westen zu öffnen und einfach komplett zu kapitulieren, ohne Gegenleistung, ohne irgendeinen Plan zu kapitulieren. Was jetzt hier nicht so sinnvoll wäre, anders als im militärischen Krieg vielleicht, um die Leben zu retten. Aber ja, jetzt sind wir hier schon am letzten Absatz angelangt bei diesem Text, der mich auch ein bisschen ermüdet oder langweilt, will ich schon sagen. Ja, ist schön, dieser Text, aber ich will jetzt eigentlich auf Englisch zurückkehren und diese Folge auch abschließen, weil es fühlt sich ganz komisch an irgendwie, was ich über die Ukraine, über den Krieg gesagt habe. Das war gut und richtig, aber es fühlt sich ganz komisch an irgendwie, weil ich das Gefühl habe, ganz allein zu stehen. Niemand, also meine Genossen habe ich ja von der DKP und so, aber dass ich trotzdem ganz allein auf weiter Flur bin hier in Deutschland, in der Öffentlichkeit, dieses Gefühl. Es ist mir auch klar, alle orientieren sich ja nur an diesem Diskurs, am großen Anderen. Aber ja, es ist so ein Ekel einfach vor dieser Gesellschaft und vor euch auch, liebe Hörer, vor euch. Wie könnt ihr so sein? Wie könnt ihr so eingewachsen in diese Gesellschaft sein? Wie könnt ihr mir das überhaupt zumuten, dass ich mit euch jeden Tag auskommen muss? Wie kann das sein? Ich kann nicht. Aber ja, weiter im Text, einfach den letzten Absatz jetzt noch. Und wenn man auch nur Orientierungshilfen und Wegmarkierungen für nachfolgende Kommunistengenerationen zu hinterlassen in der Lage ist. Aber um auch vom Mitleid wegzukommen, lassen wir den Blick nach Afrika sein, schauen wir in uns selbst, dort schlummert doch schon diese Rohheit, man muss ihr nur vertrauen und folgen und glauben, dass sie mehr Gültigkeit als diese brandneuen hochwichtigen Technologieprodukte hat. Aber das ist eben der schwierigste Part gegen ein Auto oder einen Zug, sieht doch jeder Mensch unperfekt aus. Ja, das ist also zum Abschluss dieser Gedanke von Günther Anders, diesem Philosophen, der von Robert Faller erwähnt wurde. Ich glaube, damals in Folge 107 oder irgendwie so hatte ich es vorgelesen. Und es scheint mir was ganz Tiefgründiges, dass ein Zug so perfekt ist irgendwie, ja, Heide, nein. Und wie der konstipiert, konstruiert ist und wie der alles ineinander greift, das Glas da eingelassen ist in den Waggon, wow, so kann ein Mensch doch gar nicht sein, der hat immer Falten und Knicke und so in der Optik und ja, also so ist irgendwie dieser Gedanke, wir sind zu beschämt anhand dieser Übermacht der Produkte um uns herum und denken uns, ja, es muss ja seine Richtigkeit haben, Scholz, der wird ja wohl über uns wachen, es kann doch nicht sein, dass wir hier ganz Tabula Rasa erstmal machen müssten, wie soll das gehen, diese Züge, also dann. Ja, das ist halt leider so. Denn wenn wir den Kommunismus aufbauen müssen, dann müssen wir die Züge wirklich selber auf die Schienen setzen. Und ich kann es mir nicht vorstellen, allein kann es ja auch nicht gehen. Aber wenn man die Proletariermassen, die Werktätigen hinter sich hat, glaubt, dann kann es gehen. Und ja, ich glaube, dazu müssen wir jetzt einfach den Weg finden. Ich wollte hier noch kurz Sarah Wagenknecht erwähnen, weil ein Freund von mir hat mir gestern Wagenknechts Wochenschau gezeigt und sagt, er ist so großer Fan davon und wartet immer jede Woche, bis sie rauskommt. Und ich dachte, ja, ist schon ganz interessant, Sarah, und bla bla, irgendwie die Inflation, die Regierung, Tricks und so. Aber ich sag mal, Sarah, du hast doch auch irgendwie, das ist doch auch mal dieses Feuer für den Kommunismus. Und es reicht einfach nicht, wenn ich das hier zeichne, vorzeichne. Ich glaube, es wäre einfach wichtig. Ich glaube, du suchst jetzt auch eine neue Partei oder so. Ja, die DKP steht ja natürlich offen. Und ich sagte da nur, dass ich das schätzen würde. Wir könnten auch einen Podcast zusammen machen. Aber generell, ich hatte einfach dieses Gefühl gestern, als ich das ansah, so, ja, schön und gut. Da werden die Werktätigen aufgeklärt darüber, wie sie geschröpft werden und die Inflation. Aber das ist doch alles so egal. Das ist doch einkodiert irgendwie. Es ist irgendwie wieder akzeptiert ist und diese Werktätigen, die kann man so wirklich nicht aufrütteln. Das ist wirklich eine ganz große Illusion und ein falsches Spiel, das auch gespielt wird von dir leider, liebe Sarah. Und ich möchte dich da nur einladen, in meinem Podcast auch oder in einem gemeinsamen Podcast, ich glaube, das könnte was werden, weil man braucht diese Kraft, diese imaginative Kraft, in die Zukunft zu schauen und sich auszumalen, den Kommunismus auszumalen und die Massen zu inspirieren und aufzustacheln, dass sie wirklich was leisten könnten, was heute noch gar nicht denkbar wäre, was wirklich über alles hinausgeht. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dazu brauchst du wirklich mehr Kraft. Und ich glaube, deine Kraft wäre an dieser Stelle, einfach in dieser Arbeit, Vorbereitungsarbeit für den Kommunismus, viel besser eingesetzt, als jetzt in diesem demokratischen Herumkritisieren und Rumdoktern und gegen die Regierung ablästern und so weiter. Das führt nicht wirklich weiter. Und trotzdem bewundere ich ja aber auch dich und diese Arbeit. Und mit diesen Worten, ja, ich möchte eigentlich nur zu Frauen sprechen und mit Frauen sprechen, ne? Und spreche hier jetzt am Ende dann nochmal eine englische Grußbotschaft ein. Yeah, dear winter, this is the finalization of this podcast, now in English. And I gotta say, I'm tired. I made another walk here, passing by all those trees. And thinking of our connection, whatever it is, but, well, thinking about masculinity and this hard topics I tackled there in German, now about the war in Ukraine, and that I would say that, yeah, also women are physically strong and should fight in a revolutionary war, of course, not in a senseless slaughtering like now in those wars like in Ukraine or Syria or Yemen. Those wars that are a necessity, they are encrypted in the inner logic of capitalism. Like Sarah Wagenknecht used to say, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Capitalism has the war inside itself like the cloud has the rain inside it. And this is this German left-wing politician, Sarah Wagenknecht. And, well, but now I just want to talk about those gender roles and understanding oneself from the perspective of the other, but this has to do, of course, with masculinity. That nowadays it is thought of, like in Ukraine, that only men can fight. And of course, I'm grateful that you don't have to fight there. But I wonder what this masculinity is, even. I mean, I don't know anything else. It's my standpoint, the way I view the world, and I perceive somehow that women are beautiful in my eyes, and somehow I have this aggressiveness that's maybe specific to men, but it's not because of hormones. I think it's because of social behavior and social the way we are raised and the patterns we keep following in our childhood and adolescence. And, I got this feeling that my real identity would be this femininity. Only there I can find myself and also get some rest from these male struggles. I mean, yeah, those are intellectual struggles that I fought now in this podcast. But, of course, intellectualism shouldn't be a male domain, should be also not dominated by women, like this Sarah Wagenknecht. She's the brightest politician, at least at the level of the German parliament, the Bundestag. And yeah, she dominates the whole field already with her discourses and making this Habeck, this minister of economy, looking so bad, and that he's really embarrassed when she talks about him and she's pointing the finger at him or encouraging him to resign, to quit his job because he's doing so badly. And yeah, this is great. This is female strength, I feel. And but yeah, whatever I am, I feel nowadays men are in this privileged position, and therefore also my brain, all my talents are maybe more developed than a woman could in the same kind of circumstances, but yeah, you can't wait for society, at least in those times. You have to dare for yourself to be what you want to be as a woman and to sich herausnehmen, to take out of life what you want from it and not be restricted and restrained by the look, the gaze of the big other, of the society, and what it tells you is normal and what you should adopt to. Yeah, and I feel now this on one hand we have this special connection. It has to do with our characters, our conversations, that they feel so natural and so fulfilling. But on the other hand, it's for me also this feeling about femininity in general, that I feel there I can maybe find this peace and ease, and only in the arms of a woman I could come to rest, whatever. And this whole masculinity is not understandable without this touch of the eyes or words or tongues, whatever, but still I think the touch of the eyes is already very strong, very intense feeling, and it doesn't make sense. An isolated being, an individual, doesn't make sense for itself. It's only a sense only appears on the connection level, on this level where you get together. Therefore, I feel this is not enough. Somehow I feel connected to you. We're mentally maybe lovers in this platonic love and connected, but it's not enough now. We have to be together in also physical sphere, and hopefully can find this way back to talking. And I talk a lot about it like it's a huge task, right? Because I also want to savor the moment and want to show everybody else the way and tell them that I'm also so fearful, and it seems sheer impossible to dare to even talk to you. But still, the impossible one day might become possible. And yeah. And with this, I've said everything. I think I cleansed my soul, and I should maybe read this poem I promised. There's never a doubt in a podcast whether I can get out these words. I just know I start speaking and somehow I get there. It's like a river flowing out of me, and it's so weird, right? That a podcast can be so easy, and then social life is so hard. Maybe not with you, when we get back to talking it will be so easy, but in general we're so alienated nowadays. It's not possible to get by these restrictions of our brains and our tongues. But yeah, you know what? I feel now like I shouldn't read this poem because I'm too tired to feel too perfect already now. In this moment, I'm just staring here into the wood and the forest. It's like also this meditative feeling. And this poem, well, can be read somewhere else. Somewhere else, it's about friendship or love and this identity that only through your femininity I can see myself. And therefore I totally enjoyed also your feminine manners, your actings, ways of playful conducts, and yeah, I can say not much more. Only this, that Ja, das. This femininity is not restricted to you. Of course, there could be other women, and this is so a difficult topic. But okay, just that what gives me this sureness and security is in your eyes. And I also felt that one time with this Argentinian girl I mentioned. And I never really talked to her back then. We were not even friends, or sometimes just talked for some school matters. And then we were 3 years there in the same class, and but 1.5 years ago, exactly, just a few days before I then met my girlfriend from Peru. Then I recorded this podcast for her in Spanish, and it was such an amazing experience to record it. And she never probably listened to it because, yeah, I didn't dare then to, don't even know where she lives or what she does, or yeah, just that there began this relationship with my girlfriend, and I had made this love declaration towards another woman, but it was so weird then. And yeah, it was also problematic and maybe unfair towards my ex-girlfriend then to put her into this situation. But I just saw in her eyes, I mean, back then, it was like 12 years ago, when I gave a speech and gave this Referat, an exposition, in English, and our English teacher had told me to read this one book, The Great Gatsby, and therefore also in this episode, number 44, I talked about Gatsby, and this was also like a quote from, it's also subtle, but it's too subtle, my way of loving maybe, and just that I made this exposition, explained to everyone in our class what this book was about, and this is a singular book, a stunning book from about 100 years ago, the 1920s, and this book is about hope, about wanting to go back to a past relationship, but also about polyamory, as I wrote in this love letter to you, that Daisy doesn't want to make a decision between two men she feels she's loving. Although her husband is so imperfect and he's a drunk, and she still wants to love him, but also wants to love her other lover, Gatsby. And this is not understandable. Not back then, also not now. But I understood it back then when reading and when talking about this. And the thing is just that this girl was the only one really participating in this class when I was giving this speech. This exposition, and she was always, asking questions or answering my questions to the class. And it was like a special connection. I didn't even know what was happening. Was she giving me there a signal? But the clear signal was simply her green eyes, that she told me this, what she told me there through her eyes. And this exact thing she told me, I think you also told me through your eyes, and it's this look that was so clear and beautiful through your blue eyes, that there, I don't know what, even this was too intense. I felt this when we were talking back then in autumn, that you should know this. You have this supreme power over me, and it's too much at times that you can't imagine how intense this look was from you. And I don't know what you wanted to say, but it felt really crazy intense. And yeah, back then in Argentina, it was just like I got this feeling, yeah, nothing can go wrong. It's this thing women tell us, that yeah, we, the women, expect from you to take these action and those steps, but still, you know, nothing can go wrong because I look at you and I communicate to you that I will be by your side and I will grasp anything. I will take any word you offer me and just be grateful for it. And I'm waiting for you. I have to wait for some reason. It's society or my own preference, but still I have to wait. I read this in her eyes that, but I would be so glad if you made any move. It could be anything, could be really also so ridiculous, but at least anything. And she was also there, ready to do anything. I felt in this class that she was always really excited with the story I told about The Great Gatsby, and I didn't even find it so great, this novel, but she was so amazed by it, and oh man. And yeah, this was also too much, what she told me. That's too much. I couldn't dare to think this was really this thing that she was communicating. It's so, so strange. And yeah, but I want to tell you this, even that feels like a failure back then. It was a wholly platonic love, imaginative, and felt like I was not up to these masculine demands and not fulfilling this role, and wanted to bite me in the ass. After then we went back to Germany. But I'm still, I guess, this gives you a whole new level of clarity and strength when at least you can remember this gaze of the other, this look, and feel like, wow, there's nothing bad in the world. We might be in a historical situation now where it feels we're entrapped, we don't know where to go, but there could never be a dark stain, there could never be a black strain in this life, because it's so clear for us two that we communicate somehow. And even if those messages don't really get through or just need so much time to get through, maybe 10 years, even then this gives you a whole new level of clarity. And this I feel also with you, that this clarity exists and is there, and this is what I meant in last episode. There's no doubt about you and me, that somehow we are those particles, although I don't know what it means, what it can mean for the future, for material developments of our lives, but just this sureness, I don't know if this is a real word, this that just want to express this. It feels kind of like you expect from a man to be really that great, and I need to tell you this, that no, I can't be really, and really can only be weak, but with this other look, with femininity, with you, my special lover, I feel I can be whole and complete and understandable, even acceptable to myself, be acceptable as a human being. And with this, I thank you for your courage and say good morning or good night. It's a stunning day out here, and the last sunlight is now breaking through the leaves here in the forest, and I say that I'm really done. I've said enough, and I think I can later play this song because I talked about eyes. It's the one from Luke Mitrani, Golden Eyes. And yeah, your eyes are not so golden, but still they're golden in the sense that they're the highest value for me, and impossible to calculate. Alright, everything else for now needs to be calculated through this one measure, unit to gold, through your eyes, what is this like? And yeah, also this girl from Argentina, I mean, now remembering her, but I'm only remembering her through this prism that you are now for me. You're this one person, makes all my life understandable from a different angle. And yeah, it's always like this, the socialist net, you cannot really separate one love feeling for a person from another love feeling, and it's all a big process where you learn and pick up new lessons. And but still I feel now you are this prism, through this prism I can view my whole life, and is this free addition, this topping, or it's a special color that is now put onto my life and makes it all look really brighter, or at least acceptable, as I said. Yeah, and with this I really say bye-bye and goodbye. Auf Wiederhören.
Spent all my money on you, every nickel and dime. Thought we had something special, I thought you were mine. Oh darling, you and I both know it's been one hell of a ride, and I'd do it all over again. At least I would try. It all feels right with my hands in my pocket, watching it all pass by. I should have known better, but she was so clever, my lady with the golden eyes. It all feels right with my hands in my pocket, watching it all passed by. I should have known better, but she was so clever, my lady with the golden eyes. Find myself some peace before I lose my mind. I'm living out here in fantasy without you around. Girl, you were my majesty, but damn, you held me down. It all feels right with my hands in my pocket, watching it all pass by. I should have known better, but she was so clever, my lady with the golden eyes. It all feels right with my hands in my pocket, watching it all pass by. She was so clever, my lady with the golden eyes. We'll be right back. this love. Oh, louder, 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 louder.